Der heutige Predigttext stammt aus Lukas Kapitel 17, die Verse 20 bis 30 und ich bitte, soweit möglich aufzustehen. Als Jesus von den Pharisäern gefragt wurde, wann das Reich Gottes komme, antwortete er: Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an äußeren Zeichen erkennen könnte. Man kann auch nicht sagen, seht, hier ist es oder dort ist es, denn das Reich Gottes ist mitten unter euch. Er sagte zu den Jüngern, es wird eine Zeit kommen, in der ihr euch danach sehnt, auch nur einen von den Tagen des Menschensohnes zu erleben, aber ihr werdet ihn nicht erleben. Und wenn man zu euch sagt, dort ist er, hier ist er, so geht nicht hin und lauft nicht hinterher. Denn wie der Blitz von einem Ende des Himmels bis zum anderen leuchtet, so wird der Menschensohn an seinem Tag erscheinen. Vorher aber muss er viel erleiden und von dieser Generation verworfen werden. Und wie es zur Zeit des Noah war, so wird es auch in den Tagen des Menschensohnes sein. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten. Sie ließen sich heiraten bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und brachte sie alle um. Ebenso wie es geschah in den Tagen Lots. Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. An dem Tag aber, als Lot aus Sodom ging, da regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte sie alle um. Auf diese Weise wird es auch gehen an dem Tage, wenn der Menschensohn wird offenbar werden. Soweit der Text, bitte euch wieder hinzusetzen. Ich möchte kurz beten. Herr Jesus, wir bitten dich, dass du unsere Herzen für dein Wort öffnest und jetzt zu uns sprichst. Amen. Liebe Gemeinde, habt ihr schon einmal darüber nachgedacht, wie ihr einem interessierten Fremden das Reich Gottes erklären könnt? Noch dazu in ganz wenigen Sätzen. Ich habe es in der Vorbereitung zur Predigt versucht, bin aber ganz schnell an meine Grenzen gestoßen. Wenn es euch so geht wie mir, dann sind wir in guter Gesellschaft mit einigen Theologen, die sich auch daran versucht haben. Ich denke, es ist so ähnlich, wie wenn wir versuchten, das Leben zu beschreiben. Wir können immer nur einige wenige wichtige Aspekte erklären, aber eine umfassende Beschreibung des Reiches Gottes schaffen wir nicht. Eine Gruppe von Menschen zu Jesu Lebenszeit hatte jedoch ganz klare Vorstellungen, wie das vom erwarteten Messias zu richtende Gottesreich auszusehen habe. Die Pharisäer. Die oberste Religionsbehörde oder wie wir heute sagen würden, die höchsten Theologen. Ich komme nun zum ersten Teil meiner Predigt mit der zentralen Aussage, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem, wo er bald leiden und sterben wird. Auf diesem Weg wird er eines Tages von den Pharisäern nach dem Reich Gottes gefragt. Nun ist das Reich Gottes ein Hauptthema von Jesus. In vielen seiner Reden nimmt Jesus dazu Stellung. Er lehrt und beschreibt vor allem durch Gleichnisse das Wesen des Reiches Gottes. Ihr kennt sicher das Gleichnis vom Sämann, wo Jesus das Reich Gottes mit Samen vergleicht, die auf unterschiedliche Böden fallen. Auch das Gleichnis vom Senfkorn und dessen großer Kraft und das Gleichnis der aufgehenden Saat beschreiben Aspekte des Reiches. In Matthäus 12,28 sagt Jesus sogar, wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Auch Jesus bringt keine exakte Definition. Er beschreibt die Fülle der Eigenschaften seines Reiches in deutlichen Bildern. Israel machte damals eine schwere Zeit durch. Das Land war von den Römern besetzt. Sie hatten eine harte Herrschaft über Israel errichtet. Und in dieser Situation hofften alle Israeliten, nicht nur die Pharisäer, auf den Messias. Er würde sie von den Römern befreien und ein Königreich errichten. Der Messias würde ihren Vorstellungen gemäß auf ähnliche Weise regieren wie König David. Das waren ihre Erwartungen an den kommenden Messias. In dieser Situation hören die Pharisäer Jesu Lehre und sehen die Wunder, die das Kommen von Gottes Reich bezeugen und Jesus als den Messias ausweisen. Aber die Pharisäer erkennen beides nicht an. Als Jesus einen bösen Geist aus einem Menschen austreibt, behaupten sie sogar, dass er die bösen Geister mit dem Teufel austreiben würde. Aus dieser kritischen und auch ablehnenden Haltung kommt nun ihre Frage: Wann kommt das Reich Gottes? Doch Jesus antwortete ihnen in unerwarteter, in fast paradox wirkender Weise. Auf den ersten Blick scheint die Antwort widersinnig. Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten kann. Man kann auch nicht sagen, siehe, hier ist es oder da ist es, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Damit sagt Jesus doch, die Herrschaft Gottes ist längst unter euch und gleichzeitig kommt sie erst. Sie ist da und kommt doch erst. Jesus widerspricht ihrer Vorstellung, dass das Reich Gottes äußerlich sichtbar kommen würde, wie ein politisches Königreich. Er macht vielmehr deutlich, dass das Reich Gottes mit seinem Kommen tatsächlich schon angebrochen ist und überall dort seine Wirkung entfaltet und entfalten kann, wo Menschen an ihn glauben. Allen voran die Jünger Jesu. Sie erfahren Befreiung von ihrer Schuld und können unter seiner Anleitung ein neues Leben als Kinder Gottes beginnen. Viele erleben Heilung von ihren Krankheiten, viele die Befreiung von Bindungen an dunkle Mächte. Während die Jünger Jesu als den Messias anerkennen und ihm folgen und dadurch Veränderung in ihrem Leben erfahren, können die Pharisäer nichts davon für sich annehmen. Jesus hat eigentlich durch die drei messianischen Wunder schon klar zu erkennen gegeben, dass er der Messias ist. Doch ihre kritische und bereits verurteilende Haltung versperrt ihren Blick auf das, was Jesus bewirkt. Jesu Worte, das Reich Gottes ist mitten unter euch, waren eine Einladung an die Pharisäer. Diese Einladung gilt auch heute jedem von uns, zu ihm zu kommen und schon jetzt ein Stück dieses Gottesreiches bei und mit Jesus zu erleben. Denken wir an die heurige Jahreslosung aus Johannes 6, 37. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Oder an die Stelle in Johannes 14, 6. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Gottes Herrschaft macht uns frei von Schuld und der Macht der Sünde. Gottes Herrschaft befreit uns, immer mehr zu verstehen, wie gut Gott ist. Gottes Herrschaft macht uns aber auch frei, andere aus Gottes Sicht zu sehen und sie anzunehmen, wie sie sind, anstatt sie wegen ihrer Stärken zu bewundern oder zu beneiden oder wegen ihrer Schwächen zu verachten. Der daraus kommende Friede macht uns frei, echte und tiefe Beziehungen einzugehen. In diesen Begegnungen können wir das beginnende Reich Gottes erkennen. Es lässt sich aber auch erkennen im gemeinsamen Gebet, im Gottesdienst, im Abendmahl. Überall dort, wo wir Christus begegnen, ereignet sich ein Stück seines Reiches. Das soll uns Mut und Kraft geben, Schritt für Schritt weiterzugehen. Paulus hat das im 2. Korintherbrief im Kapitel 5 in den Versen 5 und 6 so treffend formuliert. So sind wir denn allezeit getrost und wissen, solange wir im Leib wohnen, weilen wir fern von dem Herrn, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Ich komme nun zum zweiten Teil meiner Predigt mit dem Schwerpunkt: Gottes Liebe trägt uns durch Leid. Den Jüngern gegenüber ergänzt Jesus die an die Pharisäer gerichteten Worte durch einen Blick in die Zukunft. Er sagte: Es wird eine Zeit kommen, in der ihr euch danach sehnt, auch nur einen von den Tagen des Menschensohnes zu erleben. Aber ihr werdet ihn nicht erleben. Und wenn man zu euch sagt: Dort ist er, hier ist er, so geht nicht hin und lauft nicht hinterher. Denn wie der Blitz von einem Ende des Himmels bis zum anderen leuchtet, so wird der Menschensohn an seinem Tag erscheinen. Mit diesen Worten kündigt Jesus den Jüngern und damit auch seiner Gemeinde Leidenszeiten an, in der die Christen den Tag seiner Wiederkunft herbeisehnen werden. Die Geschichte der Christen von damals bis heute zeigt solche Leidenszeiten. Wir kennen sie aus verschiedensten Geschichten sehr gut. Und wir wissen alle, dass es auch heute Gegenden gibt, in denen Christen wegen ihres Glaubens verfolgt und getötet werden. Wir in Europa sind zwar in den letzten 75 Jahren weitgehend verschont geblieben, jedoch können wir nicht ausschließen, dass sich das ändert und so manch einzelne Ereignisse deuten schon ein bisschen darauf hin. Ich bin kein Prophet und möchte niemandem Angst machen. Es gibt schon genug, was uns in dieser Zeit Sorgen bereitet. Aber es ist gut zu wissen, und darum wage ich es, dieses Thema hier überhaupt anzusprechen, dass es Gottes großer Liebe zu uns entspringt, uns auf mögliche Leiden vorzubereiten, uns nicht blind hineinstolpern zu lassen. In der Offenbarung im letzten Buch der Bibel werden der Gemeinde in der letzten Periode der Endzeit schwere Zeiten vorausgesagt. Doch vor jeder Beschreibung neuer Plagen wird innegehalten und in ermutigenden Bildern gezeigt, dass Gott und wie Gott die Schar der Gläubigen beschützt und durch diese Zeiten hindurchträgt, um uns alle ans Ziel zu bringen. Das kann und soll uns Mut machen. Als ob es nicht schon schwierig genug wäre zu wissen, dass Leid auf uns warten könnte und wir uns darauf einstellen sollen, stellt die Bibel dann auch noch für die Zeit der Wiederkunft dramatische Bilder vor, um den Zustand der Welt zu charakterisieren. Wir haben es gehört. Feuer und Schwefel vom Himmel, wenn Jesus wiederkommt. Menschen, die von Jesus abgewiesen werden, wie die Anspielungen an die Zeiten von Noah und Lot zeigen. Im ersten Moment klingt das wie eine Drohbotschaft, oder? Doch ist sie das wirklich? Was möchte uns die Bibel damit sagen? Auch hier scheint es für mich, Gottes weitsichtige Liebe zu uns aus den gewichtigen Bildern zu leuchten. Er weiß, wie stark unsere Verbundenheit mit dem irdischen Leben ist, weiß, wie schwer es ist, den Versuchungen der Welt auf Dauer zu widerstehen. Soweit ich überblicken kann, gibt es drei Gründe, warum Jesus diese Worte gerade an dieser Stelle an seine Jünger gerichtet hat. Sie sollen uns deutlich machen: erstens, dass wir wachsam und vorbereitet sein sollen. Im militärischen Jargon würde man sagen, wir sollen uns alle Szenarien überlegen, die uns in die Irre führen können. Daran Und darauf können wir uns vorbereiten. Und wir können vorbereitend arbeiten. Zweitens, dass wir nicht erschrecken sollen. Wenn wir wissen, was kommt bzw. kommen kann, dann fällt das Moment der Überraschung weg. Es wird dann leichter, seinen festen Stand im Leben zu bewahren und so zu leben, dass es Gott gefällt. Drittens, dass wir zur Umkehr rufen sollen, denn wir wissen, was den Menschen passiert, die an Gott vorbeileben, die ihn ignorieren oder noch schlimmer, die sich gegen ihn auflehnen. Gott will aber, dass alle Menschen gerettet werden. Die Zusage Gottes, die an Jesus Glaubenden zu beschützen, gilt nicht nur den Menschen der finalen Endzeit, sondern auch uns heute. Wenn es uns schlecht geht, dürfen wir darauf hoffen, dass uns Gott mit seinem Trost ganz nahe ist. Es ist so, wie Juli Hausmann in dem berühmten Glaubenslied »So nimm denn meine Hände« schrieb, das wir heute bereits gesungen haben. Wenn ich auch gleich nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. Paulus hat schon im 2. Timotheusbrief im Kapitel 3, Vers 12 festgehalten. Und alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung erleiden oder, wie es in Apostelgeschichte Kapitel 14 im Vers 22 heißt, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Paulus hat in allen Schwierigkeiten, die er durchleben musste, einen tiefen Sinn erfahren. Im Römerbrief im 5. Kapitel schreibt er, wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung, Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden. Entscheidend an dieser Aussage ist für mich die Aufforderung, aktiv auf das kommende Reich Gottes zu warten. Wenn wir passiv voll Ungeduld und Angst seine Wiederkunft erwarten, dann werden wir anfällig für Scharlatane, die uns das Paradies auf Erden versprechen und uns damit von unserem Weg abbringen. Das gilt ganz besonders für schwierige Zeiten und Zeiten des Leidens. Wenn wir jedoch immer wieder innehalten, die kleinen Zeichen des begonnenen Gottesreiches erkennen und in diesem Bewusstsein auch leben, dann bekommt das Warten auf Jesus Christus eine erfüllende Struktur und wir lassen uns nicht von jedem kleinen Wind aus der Bahn werfen. Ich will dieses aktive Warten können an einem Beispiel erläutern. Ich bin begeisterter Fliegenfischer. Wenn ich, was leider schon sehr selten vorkommt, ans Wasser gehe, bereite ich mich vor, indem ich die Ausrüstung überprüfe und ergänze, die Wetterbedingungen genau anschaue und mir auch über die Bedingungen am Wasser einen Eindruck verschaffe. Dann gehe ich in der Hoffnung ans Wasser, dass auch ein Fisch anbeißen wird. Das erfordert Geduld und beharrliches Warten. Auch wenn ich dabei durch das Werfen der Angelleine aktiv bin und die an der Wasseroberfläche treibende Fliege aufmerksam im Blick behalte. Trotzdem heißt es, behutsam am Wasser zu sein, um die Fische nicht zu verschrecken. Vorübergehende geben dann auch noch oft den gut gemeinten Rat, doch lieber einen anderen, aus ihrer Sicht fischreicheren Platz aufzusuchen. Wenn ich aber in eigener Ungeduld meine Position öfter wechsle und damit Unruhe ins Wasser bringe, dann stehe ich am Abend ohne Fisch da. Ein solches Warten am Wasser und auch im Leben gibt Gelassenheit. Denn wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommen wird. Aber dass er kommen wird und dass das für alle Menschen klar erkennbar sein wird, daran besteht kein Zweifel. Darauf können wir vertrauen. Das verspricht uns Gottes Wort an vielen Stellen. Ich komme zum Schluss. Gott hat sein Reich ja mitten unter uns schon begonnen, auch wenn es nur mit den Augen des Glaubens zu sehen ist. Dies ist jedoch nur ein Anfang, ein Vorgeschmack und eine Vorbereitung auf sein herrliches, ewiges Reich, das Gott sichtbar aufrichten wird, wenn Jesus wiederkommt. Dort wird es keinen Leid, keinen Schmerz, keine Tränen und keinen Tod mehr geben. Dort werden wir ihn ungehindert anschauen, ihn bewundern und ihn mit ungetriebter Freude für unsere Rettung danken können. Die Gemeinschaft mit ihm wird uns alle Fairnisse dieses irdischen Lebens vergessen lassen. Dieses Reich ist die herrliche Hoffnung für unser Leben, die uns im Glaubensleben immer wieder neu anspornen und leiten soll. Möge Gott uns helfen, jeden Tag ein Stück dieses begonnenen Reiches, Gottesreiches zu erleben. In der Begegnung mit ihm werden wir den Frieden erfahren, der uns befähigt, ihn an andere weiterzugeben. Das wünsche ich uns allen. Amen.